Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
Im Studio ist Oliver Buschek. Eine Sendung, die es inzwischen seit 27 Jahren gibt. Das Computermagazin. 1997 sind wir an den Start gegangen. Und einer der Väter dieser Sendung verabschiedet sich nun aus unserem Team. Wolfgang Kasenbacher geht nach vielen hundert Sendungen in Ruhestand. Ein Kollege, der sich jahrzehntelang als Wissenschaftsredakteur hier im BR mit Hardware, Software, Netzwerken und Artverwandtem intensiv beschäftigt hat. Aber wir wollen ihn nicht gehen lassen, ohne mit ihm ein wenig zurückzuschauen auf diese enorme technische Entwicklung, die er als Fachjournalist und vorher auch als studierter Elektrotechniker begleiten durfte. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt zu digitalen Geräten erinnern?
Gerät ist vielleicht etwas übertrieben. Ich habe mit einem Freund, einem Mitschüler auch, der allerdings auch 2 Jahre älter war, ein Flip-Flop gebaut. Das ist eine Kippschaltung, würde man sagen, also entsprechend einer mechanischen Wippe, nur auf elektronisch, die man eben mit einem Stromstoß zwischen 2 Zuständen hin und her befördern kann und die auf diese Weise genau elektronisch ein Bit speichern kann.
Mhm. Und wofür hat man die damals gebraucht? Was habt ihr damit gemacht?
Also die Idee kam eigentlich daher, dass wir, nachdem wir Audioverstärker, Mittelwellenradios, Lautsprecherboxen gebaut hatten, bei den Thyristoren ankam, mit dem man eben auch zum Beispiel Licht schalten kann, einen Sensorschalter dann entwickelt haben, wo man eben kein mechanisches Teil mehr bewegt. Aber das heißt, dann war die Lampe mit dem eben auch nur an, solange man den Finger drauf ließ. Und das war natürlich auch wiederum nicht ganz das, was man wollte. Man brauchte dann eben genau einen elektronischen Speicher dafür, dass man den Finger drauf hatte und dass jetzt bitteschön die Lampe bis zum nächsten Impuls anbleibt. Das ist genau ein Bit, was man dafür speichern muss.
Und das war damals wahrscheinlich sehr aufregend. Wir sind wann? In den frühen 70ern oder welcher Zeitraum ist das so ungefähr?
Ja, Ende der 60er, 68, Anfang der 70er Jahre hatten wir dann schon den Schulcomputer. Da gab es dann also wirklich schon ein Gerät. Und das Flipflop gab es dann ab 1980 als integrierten Schaltkreis. Dann musste man nicht mehr einzeln 2 Transistoren entsprechend verschalten und zusammenlöten.
Ja, es ist damals schon rasant vorangegangen und es hat sich alles nochmal beschleunigt. Es ist wahnsinnig viel passiert zwischen dem Flipflop damals und, sagen wir, als Pass pro Toto ChatGPT heute. Was waren die Momente, die Erfindungen, die Fortschritte, die dich in dieser Entwicklung vielleicht am meisten überrascht haben?
Eigentlich hat einen die technische Entwicklung nicht wirklich überrascht, wenn man denn erstmal in der Branche drin war. Denn die Entwickler waren auch sehr Science-Fiction-Literatur und den entsprechenden Filmen zugetan. Also ich glaube, ohne dass man 2001 Odyssee im Weltraum und Hell gekannt hatte, hätte man da überhaupt nicht über die Türschwelle treten dürfen und weitere eben auch. Und die haben auch immer sehr intensiv diskutiert. Also bei Plastikbechern und Klappstühlen wurde eben auch immer nachgehalten, wo stehen wir jetzt mit dem, was wir selber entwickeln, was hat die Science-Fiction-Literatur denn für uns schon vorgezeichnet, und es ging gleichzeitig damit auch um die Schwierigkeiten für Menschen, die das gegebenenfalls hervorruft, und es ist ziemlich im Rahmen dessen geblieben, was die Leute dann auch angekündigt haben. Also allenfalls hat mich mal überrascht, wie schnell die Tintenstrahltechnologie dann wie billig geworden ist und auch wie schnell sich die Maus durchgesetzt hat. Aber da ging es rein um den zeitlichen Rahmen.
Also du hattest immer so den Blick auf das, was kommen wird. Aber gab es dann umgekehrt vielleicht Entwicklungen, die dich enttäuscht haben, wo du gedacht hast oder wo du gesehen hast, die sind gar nicht so gekommen oder haben die Erwartungen nicht erfüllt, die man vielleicht von technischer Seite an sie gehabt hat?
Es hat mir sehr leid getan, dass der Osborne 1, der erste wirkliche Laptop, der ja auch von einer eigenen Firma vorgestellt wurde und der die Leute, die eben mehr professionell auch orientiert waren, durchaus überzeugt hat und den man auch bei der Firma, für die ich gearbeitet habe, durchaus mit Bewunderung und Applaus bedacht hat, dass der sich dann doch nicht durchsetzen konnte und letztlich auch dieser Flop zum Konkurs der gesamten Firma geführt hat.
Mhm. Nun war ja Thema bei dir nicht immer nur die Technik selbst, sondern auch die Frage, was machen die Menschen, was macht die Gesellschaft mit dieser Technik? Ein Thema, mit dem du dich intensiv beschäftigt hast, war der Datenschutz. Hat der heute gesellschaftlich, politisch den Stellenwert, den du dir wünschen würdest?
Ganz sicher nicht. Umso bemerkenswerter finde ich es bis heute. Es ist ja nicht mein Verdienst letztlich, sondern ich hatte das Glück, am ersten Gymnasium in Deutschland zu sein, das einen frei programmierbaren Computer hatte. Wem das noch was sagt, von der Firma DEC Digital Equipment, eine PDP-8E. Das war der erste Minicomputer, wie die damals hießen, der in den USA in der Grundausstattung für unter 5.000 US-Dollar zu erhalten war. Darauf baute dann auch der Informatikunterricht auf, und als der durchaus sehr engagierte und ehrgeizige Lehrer gesehen hat, dass er nicht durchkommt mit seinem Stoff, hat er gegen Ende vom Abitur noch Referate gegeben, und da habe ich das Referat aufgebrummt bekommen. Ich habe mich nicht drum gerissen. Datensicherung und Datenschutz, Begriffsbestimmung und Abgrenzung. Und ich habe gar nichts verstanden. Von den wenigen Unterlagen, die er mir gegeben hat, er hat das eben auch als Recherchearbeit gesehen, habe ich nur gesehen, dass es da einen Professor Simitis gibt, von dem ich wenigstens verstehe, was ich nicht verstehe. Und den habe ich dann ganz dreist in der Frankfurter Uni angerufen, und der hat mir das dann erklärt. Und das war 1976, und seither habe ich das Thema weiter begleitet, auch weil er mich dazu eingeladen hat.
Also Spiro Simitis, Koryphäe im Bereich des Datenschutzes, mittlerweile verstorben. Aber nochmal zur Einschätzung, was ist so dein Blick auf den Datenschutz heute? Was läuft da gesellschaftlich schief?
Ich denke, dass wir sehr, sehr viel Technik über die Jahrzehnte dazugewonnen haben, aber einen wichtigen Teil der Menschen, die technikaffin waren, sind, verloren haben unterwegs. Wenn man sich erinnert, es war ja damals schon so, dass auf der einen Seite eine große Begeisterung für die technische Entwicklung durchaus herrschte bei einem Bevölkerungssegment, aber auch sehr viel Skepsis in einem anderen Bevölkerungssegment. Eben auch Simitis, Stichwort Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Es hat ja Demonstrationen auf der Straße gegeben. Es hat ja Verweigerer gegeben, die gesagt haben, wir machen diese Volkszählung, die der Staat angesetzt hat, nicht mit, weil wir das Gefühl haben, das geht voll in die Richtung Orwell-Überwachungsstaat. Ich habe schon lange niemanden mehr auf der Straße mit einem erhobenen Plakat gegen Google protestieren sehen, obwohl die ja viel mehr Daten über uns sammeln, als das bei der Volkszählung jemals der Fall gewesen wäre.
Man muss das vielleicht für die Spätergeborenen nochmal sagen. Das war also eine große Volkszählung, die da geplant war, 1983, und die hat das Bundesverfassungsgericht gekippt, wegen des von dir erwähnten Widerstandes. Das heißt, du würdest dir so einen Widerstand gegen die großen IT-Riesen, gegen die Datensammler, die Datenkraken, wie manche auch sagen, heute wünschen?
Unbedingt. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass der Teil der Bevölkerung, der im Wesentlichen auf der Anwenderschiene segelt, dass der relativ resigniert hat. Ich kann nicht genau beurteilen, warum. Es scheint mir eine Mischung zu sein aus Bequemlichkeit und auch einfach dem Wunsch, sich damit nicht weiter abgeben zu müssen. Jedenfalls höre ich keine einzige Forderung mehr, höre ich keinen einzigen Anspruch mehr, dass der Mensch doch nicht Objekt ist all dieser Entwicklungen, sondern dass er Subjekt ist, dass man den Menschen fragen müsste, was braucht ihr denn? Und wir Firmen haben das zu liefern. Und das passiert überhaupt nicht mehr, aber es ist niemand aus der breiteren Bevölkerungsschicht, aus der Anwenderschicht, so wirklich hörbar ungehalten drüber.
Wir haben ja viele Punkte, wo man hart debattiert, massive Kritik gibt an der Technologie, die wir da inzwischen haben. Also sei es die Social-Media-Kanäle, die nicht unbedingt immer nur zur ausgewogenen, pluralen Debatte beitragen, sondern die auch Propaganda transportieren, die uns auch, ja, es gibt das Wort vom Smombie, vom Smartphone-Zombie, die unsere Zeit auch oft absorbieren. Es gibt die Debatte um die Auswirkungen von KI. Es gibt Menschen, die da auch massiv vorwarnen, was das an negativem Impact haben könnte. Glaubst du, große Frage, aber du schaffst es, eine kurze Antwort zu geben, sind wir der Technologie gewachsen, die wir da geschaffen haben?
Ich würde Obama zitieren, Democracy wins if we fight for it. Ja, die Demokratie wird gewinnen, wenn wir dafür kämpfen. Ich sehe die Menschen nicht, die dafür kämpfen, mit der Untertanenattitüde, so wie es läuft, läuft's halt, wird schon nicht so schlimm kommen, wie die Leute sagen, die kritisch sind, und mir tut's im Augenblick ja nicht weh. Mit der Einstellung werden wir es nicht schaffen, denn das Problem ist nicht die Technologie. Die sowieso nicht. Die wäre ja neutral für den, der hinter ihr steckt und der sie betreibt. Es sind die Betreiber, die völlig skrupellos diese Plattformen instrumentalisieren und letztlich auch die Menschen instrumentalisieren als Datenlieferant, um so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich zu machen. Und dabei springt alles andere über die Klinge und eben auch die Persönlichkeitsrechte. Und dagegen müssten sich die Leute wehren, meiner Ansicht nach. Und ich verstehe nicht wirklich, warum sie es nicht tun.
Du gehst nun in den Ruhestand. Mit welchem Blick, mit welchen Fragen, welchen Sorgen wirst du die weitere Entwicklung der Digitaltechnik verfolgen?
Meine Sorge gilt überhaupt nicht der Technologie. Meine Sorge gilt Menschen, erstens der Gruppe, die die Tech-Giganten anführt, ob die eben sich halten können mit dieser Einstellung, so dreist und so umfassend Menschen zu instrumentalisieren für ihre Gewinnbestrebungen und zweitens eben den entsprechend betroffenen Anwenderinnen und Anwendern, ob die das eben weiterhin so brav hinnehmen. Und da fühle ich mich irgendwie wieder an den Unterricht in der Schule erinnert, der nun gerade gar nicht in der Informatik stattfand, nämlich den Herrn Kant, der eben ja gesagt hat, bekanntlich, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich habe im Augenblick das Gefühl, dass sich sehr viele Anwender sehr freiwillig, sehr unterwürfig wieder in eine neue und, ich denke, man muss sagen, selbstverschuldete Unmündigkeit hineinführen lassen.
Darauf werden wir auch hier in den Programmen des Bayerischen Rundfunks weiterschauen, wie sich diese Entwicklung in Zukunft gestaltet. Wolfgang, danke für deine Zeit hier. Danke für all die Jahre der Zusammenarbeit und für die Zukunft alles Gute.
Danke gleichfalls. Du warst auch mit dabei und ich werde mein Bestes tun, an den Themen dran zu bleiben.
Damit sind wir auch am Ende der Sendung. Im Studio dankt fürs Zuhören. Oliver Buschek.